Liebe Gemeinde, jetzt, da der Sommer nach Wochen des Regens zurückgekommen ist, ist es wieder eine gute Gelegenheit, in die Berge zu gehen. Von München aus ist die Anfahrt in die Berge ja nicht allzu weit. Der Begriff der Münchner Hausberge ist ja nicht ohne Grund entstanden. Mit dem Auto oder mit dem Zug ist man recht schnell für einen Tagesausflug auf dem Herzogstand, dem Brauneck, dem Wallberg, dem Wendelstein und so weiter. So ein Bergausflug vereint ja gleich mehrere schöne Erfahrungen. Er ist eine Auszeit vom Alltag, eine Auszeit von der großen Stadt mit all ihrer Enge und ihren lärmenden Baustellen. Der Weg in die Berge weitet das Herz und den Blick. Je nach gewählter Route betätigt man sich zudem sportlich. Oder man nimmt aus Gründen der Gemütlichkeit oder der körperlichen Anforderungen lieber die Bergbahn. Der Weg führt hinauf durch Wälder und Wiesen. Man kommt unweigerlich an Hütten mit schmackhaften Gerüchen und kalten Getränken vorbei. Und je nach Route geht es hinauf bis zum Gipfelkreuz. Der Weg ist das Ziel, ja, aber der Weg allein ist schon die Auszeit. Und doch, wenn man am geplanten Ziel ankommt, dann ist es ein besonderes Gefühl. Ein Gefühl der Erhabenheit, wenn der Blick schweift, entweder noch tiefer ins Gebirge oder aber ins Vorland, bei guter Sicht vielleicht bis ins heimische München, das von oben so klein aussieht. Galt im Mittelalter noch der juristische Spruch, Stadtluft macht frei, gilt in der heutigen Großstadt sicherlich auch, Bergluft macht frei. Nun, vielleicht gehen Sie gern in die Berge, vielleicht können Sie mit meinen verträumten Schilderungen auch überhaupt nichts anfangen. In jedem Fall sind diese Schilderungen ein Idyll. Ein Idyll der erholsamen Auszeit auf dem Berg. Ein Idyll der Ruhe und der Entspannung. Denn die Wahrheit ist ein bisschen anders. Zumindest in der Ferienzeit und am Wochenende sind die Züge prall gefüllt, die Autobahnen verstopft und die Parkplätze bis ins letzte Eck belegt. Man steht in der Schlange an der Bergbahn oder marschiert in einer langen Karawane mit anderen Wanderern durch die gar nicht mehr so ruhige und einsame Natur. Und am Gipfelkreuz, sowie auf der Hütte, ist natürlich jeder Platz belegt. Massentourismus mit einem kollektiven Erholungswunsch, der gerade nicht eingefüllt wird, weil so viele Menschen gleichzeitig Erholung suchen. Das gehört zur Wahrheit unbedingt dazu. Für so viele Menschen ist der Berg ein Ziel, dass es zum Andrang kommt. Ja, in Stoßzeiten sagen sich viele Menschen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg. Lasst uns gehen auf seinen Wegen und wandeln auf seinen Steigen. Eine solche Stoßzeit am Berg schildert der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, im 2. Kapitel seines Buches über Juda und Jerusalem. Er benennt deutlich, was manch einem Bergwanderer heutzutage manchmal so vorkommt. Es ist nicht nur viel los auf dem Berg. Nein, alle Welt scheint heute hier zu sein. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da das Herrenhaus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen. Bei Jesaja scheint es nicht nur so. Bei Jesaja sind buchstäblich alle Welt am Berg. Auf diesem Berg bei Jesaja ist es rappelvoll. Nun handelt es sich aber auch nicht um den Herzogstand mit seinem gewundenen Pfad zum Gipfelkreuz, auf dem man gerne mal im Stau steht. Nein, es handelt sich um den Gottesberg, um den Zion. Und die Wanderung dient nicht der privaten Erholung gestresster Großstädter oder weit angereister Urlauber, sondern der beschwerliche Aufstieg hat die Gotteserkenntnis zum Ziel. Kommt, lasst uns hinaufgehen, sagt ein Volk zu dem anderen. Lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Menschen sind quasi als Pilger auf dem Weg, als Gottsuchende, die Gottes Wege kennenlernen wollen, die auf seine Weisung für ihr eigenes Leben hoffen. Nun muss man für solche Fragen nicht notwendigerweise einen hohen Berg besteigen. Über Gottes Weisung kann man an allen erdenklichen Orten der Welt nachdenken. Und doch üben Berge eine gewisse Faszination aus. In der Menschheitsgeschichte sind heilige Orte immer wieder auf Bergen gesucht worden. So befinden sich noch heute auf Bergen häufig kleine Kapellen oder das obligatorische Gipfelkreuz. Und Berggottesdienste in Urlaubsregionen erfreuen sich großer Beliebtheit. Selbst Kirchenferne nehmen dort teil, an diesem Ort der Erhabenheit. Im antiken Griechenland gab es natürlich einen Götterberg, den Olymp, den Sie alle kennen, auf dem die Götter wohnten. Und auch im antiken Syrien gab es die Idee eines Götterbergs im Norden, der dort Zaphon genannt wurde. Die Bibel ist voll von Berggeschichten, dem bekannten Sinai natürlich, aber zum Beispiel auch von Elia, der auf dem Berg Karmel gegen die Baalspriester antritt, oder von Jesus, der auf dem galiläischen Berg Tabor verklärt wurde, ganz hell leuchtete und mit Mose und Elia sprach, seinen Berggefährten, wenn man so will. Die Liste ließe sich fortsetzen. Besonders prominent ist neben dem Sinai aber immer wieder der Berg Zion aus unserem Predigttext. Zion wurde verstanden als Berg Gottes, da dort der Jerusalemer Tempel gestanden hat. Dort im Tempel auf dem Berg Gottes war Gottes Nähe ganz besonders erfahrbar. Teilweise wird Zion als Name für die ganze Stadt Jerusalem genutzt, aber bei Jesaja 2 ist nun ausdrücklich vom Gottesberg die Rede. Bleiben wir also erstmal dabei. Nun ist es mit dem Berg Zion nicht so einfach. Vielleicht waren Sie schon einmal in Jerusalem oder sind schon mal auf dem Zion gewesen. Er ist ausgeschildert, Sie sehen hier ein paar Schilder, er ist ausgeschildert und gleich neben dem namensgebenden Zionstor zu finden. Eine Erhöhung, die unmittelbar hinter der mittelalterlichen Stadtmauer beginnt. Und ein heiliger Ort, an dem das Grab von König David sowie der Abendmahlsaal verortet werden. Wie immer in Jerusalem ist das weder archäologisch noch politisch einfach, aber das größte Problem ist, dieser Berg ist gar nicht der Zion. Seit byzantinischer Zeit, also seit der spätantiken christlichen Herrschaft, hat man diesen Hügel als Zion verstanden. Es ist ja auch plausibel. Schließlich waren dort damals alte Ruinen zu finden und es handelte sich um eine hohe Erhebung in der Stadt. Was man aber seit dem 19. Jahrhundert sicher weiß, ist, der ursprüngliche Zion, der Ort des Jerusalemer Tempels, der Ort des Jerusalems aus der Zeit von König David, liegt auf der anderen Seite der Stadt. Dort, wo heutzutage die muslimischen Heiligtümer Felsendom und Al-Aqsa-Moschee stehen. Wenn Sie also heutzutage nach Jerusalem kommen und den Straßenschildern folgen, landen Sie auf einem Hügel mit einer tollen katholischen Kirche aus der Zeit Wilhelms II., dem Davidsgrab, dem Abendmahlsaal. Sie landen bei vielen Pilgern, das, was grün markiert ist. Aber Sie landen nicht auf dem Hügel, den das Alte Testament im Blick hat. Den sehen Sie hier rot markiert. Nein, das Alte Testament denkt an den Berg Gottes, auf dem der Tempel stand. Und irritierenderweise ist er gar nicht mal sonderlich hoch. Er ist nicht einmal der höchste Berg in der unmittelbaren Umgebung. Da ist der heutige Zion höher. Vielleicht erkennt man es auf dem Bild, trotz der neuzeitlichen Bebauung. Diese Kirche ragt ein bisschen höher hinten raus. Und der Zion ist erst recht nicht der höchste Berg Israels. Aber Jesaja liefert ja auch keine Beschreibung der derzeitigen Topographie, sondern eine Vision für die letzte Zeit, eine Endzeitvision. Und da wird der Berg, da das Herrenhaus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben sein. Der Berg, auf dem Gottes Präsenz am intensivsten sein soll, aus der Perspektive Jesajas, wird dann auch über alle anderen Berge erhöht werden. Nun ist Jesajas Vision kein Wettbewerb unter Bergsteigern, wer denn schon höher geklettert ist. Jesaja, der Sohn des Amos, schaut über Juda und Jerusalem ein Wort, wie es zu Beginn des Predigttextes heißt es. Wort, im Hebräischen Dabar, ist ein schillernder Ausdruck mit ganz vielen Bedeutungsnuancen. Dabar erschließt sich zumeist erst im Zusammenhang. Jesaja schildert eine Vision, formuliert aber auch einen Zuspruch an Juda und Jerusalem. Vielleicht könnte man daher besser sagen, dies ist das Versprechen, das Jesaja für Juda und Jerusalem geschaut hat. Und was für ein Versprechen ist das? Alle Völker der Erde strömen hin zu Gott. Sie wenden sich Gott zu, um ihm nahe zu sein. Und mehr noch, die Schwerter werden zu Pflugscharen und die Spieße zu Sicheln. Die Waffen des Krieges werden zu Werkzeugen des gemeinsamen Überlebens. Jesaja formuliert dieses Versprechen für eine Region, die gebeutelt ist von Krieg und Konflikt, von Gewalt und Leid. Das gilt damals wie heute. Wenn uns heute jeden Tag durch die Nachrichten die Bilder der Zerstörung und des Leids aus dem Nahen Osten in unsere Wohnzimmer gebracht werden, war die Zeit damals nicht weniger kriegerisch. Zu Jesajas Lebzeiten haben die Assyrer aus dem heutigen Irak brutale Kriege gegen die Zivilbevölkerung geführt. Das Nordreich Israel stand mit Jerusalem im Konflikt und von der anderen Seite drängten die Ägypter. Israel mit seinen fruchtbaren Landschaften und Israel als Brücke zwischen Afrika und Asien war strategisch bedeutsam. Und so kamen die Völker immer wieder nach Jerusalem, aber nicht um Gott anzubeten. Sie kamen mit Schwertern und mit Spießen, sie brachten Leid und Elend übers Land. Und damals, wie heute, gab es Mächtige in Jerusalem und den anderen Ländern des Nahen Ostens, die bereitwillig Menschenleben aufs Spiel setzen, um die eigene Macht und das eigene Herrschaftsgebiet zu vergrößern. In diese Situation, ja in dieses Überlebensgefühl hinein, schaut Jesaja diese Friedensvision. Ich vermute, wenn Jesaja heute durch Jerusalem ginge und das sagen würde, würde man ihn als naiven Träumer abtun. Vielleicht wurde er es auch damals. Propheten hatten nie einen leichten Stand. Und mal im Ernst, wie sollen die Menschen, die gebeutelt sind von Raketen, Bomben und Maschinengewehren, wie sollen diese Menschen ernsthaft sagen, ja, Jesaja, du hast recht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bald alle Völker im Frieden hierher kommen. Danach sieht es nämlich gerade total aus. Aber Jesaja ist nicht naiv. Zum einen spricht er von der letzten Zeit. Und wann die sein wird, weiß erstmal niemand von uns. Vielleicht bricht sie morgen an. Vielleicht dauert es noch unheimlich lang. Jesaja behauptet nicht, dass heute Nachmittag alle die Waffen niederlegen und alles wieder gut ist. Vielmehr ist das für ihn die Bedingung für die letzte Zeit. Das umfassende Heil, der große Friede hängen mit dem Ende aller Tage zusammen. Und Friede geschieht nicht einfach so. Die Völker kommen zum Berg Gottes, wollen auf seine Weisung hören und unterwerfen sich damit ihm als Richter. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Friede tritt bei Jesaja nicht als Pazifismus ein, sondern durch das Recht Gottes. Jesajas Friedensvision mag zwar zu schön, um wahr zu sein, klingen, aber sie fußt auf einer Rechtsprechung Gottes. Und die Völker kommen aus Einsicht, aus freien Stücken zum Berg, nicht weil ihnen gedroht wird. Und da wird dann doch deutlich, dass diese letzte Zeit vermutlich nicht gleich morgen eintreffen wird. Die Einsicht der Völker, dass Friede werde und sie sich unter das Recht Gottes stellen, diese Einsicht dürfte noch ein bisschen auf sich warten lassen. Zudem richtet Jesaja seine Worte nicht an die Völker, sondern gezielt an Juda und Jerusalem, beziehungsweise an das Haus Jakobs, wie es am Ende des Predigttextes heißt. Durch den Propheten wendet sich Gott an sein Volk und sagt ihm zu, es wird alles gut werden. Krieg und Gewalt werden ein Ende haben. Aber dafür braucht es Recht und Gerechtigkeit. Dafür braucht es die Einsicht der Völker. Und das ist nicht naiv, sondern optimistisch und voll Vertrauen in die Menschen. Die Völker werden diese Einsicht schon noch haben. Jesaja zeichnet die Endzeit also als Stoßzeit. Die Welt rückt eng zusammen und rückt in die Nähe Gottes auf dem Zion. Und er versucht, die Frage zu beantworten, wie kann Friede werden am Ende aller Tage? Friede entsteht, wenn die Menschen auf der ganzen Welt sagen, ja, wir blicken aufeinander. Wir blicken auf Gott und wir akzeptieren sein Recht. Und auch wenn dieser Friede und der Weg dorthin noch so weit weg sein mögen, ist es doch wichtig, eine Vision zu haben. Altkanzler Helmut Schmidt hat einmal das bekannte Wort geprägt: Wer eine Vision hat, sollte zum Arzt gehen. Ich würde dagegen halten und sagen, wer keine Vision mehr hat, irrt ohne Perspektive durchs Leben. Und diese Vision Jesajas hat das Zeug, meinem Leben Perspektive und Hoffnung zu geben. Ich werde also demnächst unweigerlich an Jesaja 2 denken, wenn ich von Bergen und großem Menschenandrang umgeben bin. Und vielleicht wird es Ihnen ähnlich ergehen, wenn Sie einmal wieder in die Berge gehen und Sie denken an Jesaja. Vielleicht sollten Sie die Stoßzeit am Berg dann nicht gleich als Endzeit auffassen. Aber doch mag Jesajas Vision durchschimmern. Viele Menschen eint das Ziel, einen Berg zu besteigen, den Blick und das Herz zu weiten, eine Pause vom Alltag zu genießen und zumindest den persönlichen Frieden zu finden. Jede Vision beginnt im Kleinen. Und dann ist den Menschenmassen zur Hauptsaison sicherlich auch Gutes abzugewinnen. Ein letztes noch. Wenn Sie jetzt die Berglust gepackt hat, lassen Sie es vielleicht doch besser bleiben, allen meinen Beteuerungen zum Trotz. Nach dem Gottesdienst bekommen Sie bestimmt keinen Parkplatz mehr. Amen.